Herzlich willkommen zum Kein Brot, nur Spiele-Podcast. Mein Name ist Addis und ich habe mir heute den werten Kollegen Kim dazu geholt. Hallo Kim.
Hallo Addis und hallo ihr da draußen.
Ach, nicht dein typisches Moin.
Na gut, dann Moin Moin.
So, sonst sind die Hörer doch ganz verunsichert, wenn sie das Gewohnte nicht mehr haben. Ja, wir haben... Die Gamescom liegt ja hinter uns, wie ihr alle wisst. Ich habe mich langsam körperlich erholt. Sobald man die 30 überschritten hat, dauert das alles immer länger.
Erstmal eine Woche gelben Schein, ne?
Ja. Dr. Holiday, oder wie heißt das? Nee, so schlimm war es nicht, aber der Flo und ich haben ja auch dann parallel produziert und Kim und andere haben dann ja auch im Hintergrund fleißig gecuttet, dass wir die Folgen auch schnell raushauen können. Insofern gehen wir jetzt wieder in den normalen Podcast-Produktionszyklus über und wir haben uns, ja, mittlerweile kann man ja sagen, ist das schon so ein Standardformat von uns rausgesucht, nämlich wir haben einfach mal zwei Spiele mitgenommen oder mitgebracht hier in den Cast, die wir beide so in den letzten Tagen, Wochen gespielt haben und über die wir jetzt einfach mal ein bisschen quatschen wollen, so im Stil von einem Review-Talk, einfach ein bisschen unsere Eindrücke dazu teilen. Und der Kim hat sich ein Reboot, kann man das sagen? Oder ein Remake, Reboot, Revival einer sehr, sehr alten Action-Marke angeguckt, nämlich Ninja Gaiden Ragebound.
Genau. Tatsächlich habe ich genau darüber am Anfang auch nachgedacht, was ist das eigentlich für ein Spiel, weil ich glaube, die heutige Generation, sage ich mal, verbindet halt mit Ninja Gaiden, wenn sie Fans davon sind, halt die 3D-Spiele, die halt seit der ersten Xbox, ne? Gab es den ersten Teil?
Genau, das war damals Black. Ich glaube, Xbox Exclusive. Genau, Black war dann wie bei den Persona-Spielen so eine verbesserte Auflage, also wie bei Persona 5 und Persona 5 Royal quasi so eine
Definitive neue Auflage. Edition mäßig. Ja, genau.
Genau.
Die sind eher als 3D-Spiele bekannt, aber Kenner des Genres wissen natürlich, oder der Spielereihe wissen natürlich, dass es eigentlich als 2D-Plattformer gestartet ist. Und deswegen, ich würde es nicht Reboot nennen, weil es kommt ja jetzt wieder ein neuer Teil als 3D raus. Also es ist jetzt nicht so, dass es gerebootet wird, sondern es ist einfach ein Spin-off im Geiste des alten Klassikers, beispielsweise der NES-Spiele. Und ja, es fühlt sich auch sehr NES-ig an. Also wir reden hier natürlich von Ninja Gaiden Ragebound, wie du gesagt hast. Kam jetzt Ende letzten Monat raus. Ja, wir haben ja schon September.
Ja, ich habe auch irgendwie so, ja, yeah, genau, also Juli, ne?
Genau, Ende Juli kam das raus, glaube ich. Ja, habe ich sofort im Auge gehabt, vor allem, weil es auch direkt konkurriert hat mit einem anderen großen Ninja-Spiel, und zwar Shinobi Art of Vengeance, was ein bisschen später rauskam, aber auch mein Interesse geweckt hat. Und genau, Ninja Gaiden ist immer ein bisschen anders. Wer das halt nicht kennt, ist es halt ein klassischer 2D-Plattformer, wo man auch jetzt nicht Metroidvania-mäßig oder so großartig backtrackt. Also ein bisschen ist drin, aber es hält sich echt in Grenzen. Und das ist für mich immer so typisch, was auch im Gegensatz jetzt zu Shinobi ganz anders ist, dieses typische High-Risk-High-Reward-System, dass man beispielsweise die meisten Gegner halt mit einem Schlag tötet und halt immer versuchen muss, halt perfekt an die ranzukommen. Und das ist auch hier wieder gegeben. Man spielt halt den Ninja Kenji Mosu, heißt er. Das ist der Schüler von Ryu Hayabusa, den man ja heute kennt aus den 3D-Spielen noch. Und Ryu ist halt wieder unterwegs, irgendwie für familiäre Angelegenheiten oder sowas. Es gibt da auch so eine Timeline, wo man das genau sehen könnte. Hat mich aber nie so interessiert, muss ich sagen. Storymäßig ist mir das nicht so wichtig.
Nee, man muss jetzt, die Story nimmt sich auch selber nicht besonders genau. Ernst. Ich habe ja jetzt Ninja Gaiden 2 Black endlich mal gespielt, war auch von einiger Zeit. Und das ist schon ziemlich over the top und springt so von Höchstchen auf Stöckchen. Und spielt man nicht für die Story, die Spiele. Ich glaube, das kann man
richtig
sagen.
Richtig, genau. Dann fallen halt so Dämonen in die Welt ein und Ryu ist halt dessen halt, wie gesagt, auf familiären Verpflichtungen am Nachgehen. Und da muss der Schüler dann halt ran. Man zieht dann halt los und fusioniert relativ schnell mit einer Assassine namens Komori. Das bedeutet im Endeffekt, also ich spoilere da jetzt nicht groß Story, aber auch wenn da nicht viel zu spoilern ist, so kann man die trotzdem selbst erkunden. Aber man fusioniert halt mit dieser Assassine relativ schnell und die sorgt halt nur dafür, dass man mehr Fähigkeiten hat, indem man zum Beispiel so ein Wurfmesser hat oder sowas. Und storymäßig reden die halt dann viel miteinander, aber wie gesagt, hat mich dann nicht so interessiert. Genau, und dann hat man immer so kleine Level, die man halt dann relativ linear durchläuft und kann dann auch neue Fähigkeiten kaufen. So. Also alles relativ Standardkost, würde ich behaupten. Also klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber es macht jetzt nichts neu in dem Sinne, sondern nimmt halt die Tugenden des Genres und nutzt sie halt einfach für sich.
Weil du jetzt gerade meintest, du fusionierst mit der, heißt das, du kannst, also musst du aussuchen, mit wem du ein Level spielen willst, oder kannst du so on the fly switchen, oder wie funktioniert das genau?
Also wenn es jetzt storymäßig keine Relevanz hätte, dann hätte ich einfach gesagt, man kriegt da halt einfach neue Fähigkeiten. Das ist halt so, in der Story ist es halt so, dass sie quasi diesen Kampf verliert und quasi stirbt und dann halt verschmilzt mit Kenji. Und dadurch hat er dann die Fähigkeiten, quasi zum Beispiel so Wurfmesser zu nutzen und sowas. Und das ist einfach nur, ja, im Prinzip das Plot-Device, um diese Fähigkeiten zu rechtfertigen, kann man sagen.
Okay, also wirklich fusioniert. Die sind dann ein Charakter für die Zeit
der Hand. Ja, genau, okay. Die sind ein Charakter. Und das wird auch später zumindest relevant, weil es gibt so relativ knackige Passagen, wo man sich raufstellt, also es sind immer so eine speziellen Felder, da stellt man sich dann rauf und dann ist Kenji, der Hauptcharakter, steht dann still und man steuert quasi diese Assassine für den Moment und muss dann meistens in einem relativ engen Zeitfenster zu einem gewissen Schalter zum Beispiel kommen, um dann halt ein Geheimnis zu finden oder sowas. Und diese Platforming-Passagen, die sind richtig knackig. Also die sind auch nicht notwendig zum Durchspielen. Deswegen, es ist auf jeden Fall so ein Bonusmaterial. Aber wenn man die wirklich alle machen will, dann braucht man schon auch Skill am Pad, würde ich behaupten. Weil die haben mir einiges abverlangt, muss ich sagen. Ja, aber zum Glück ist das grundsätzlich, also die Technik und die Steuerung ist halt ultra fluid, super knackig, wirklich super direkt, was man halt bei diesen Platforming-Passagen dann halt merkt. Und deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe versucht, eigentlich immer alle Bonus-Plattformen, Bonus-Level und sowas mitzunehmen, die halt in diesem Bereich fallen.
Jetzt helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Das Spiel ist ja von Game Kitchen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, das sind die Blasphemous-Macher.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und jetzt hast du gesagt, dass das Platforming ist sehr, sehr anspruchsvoll. Jetzt ist Blasphemous ja dafür bekannt, dass das quasi so ein 2D-Souls-like ist. Oder so wird es zumindest beschrieben. Das klang jetzt aber so, wie du die Gegner in Ragebound skizziert hast, jetzt nicht so. Also die sterben relativ schnell. Das ist also eher so an den klassischen Plattformern dran, also so klassische Action-Plattformer dran oder auch am klassischen Ninja Gaiden. Oder merkt man auch ein bisschen die Blasphemous-Einflüsse?
Also die Blasphemous-Einflüsse würde ich am ehesten sagen, merkt man bei diesem Plattforming. Bei den Kämpfen jetzt weniger, vielleicht bei den Bossen, weil die ja einfach alleine schon mehrere Schläge brauchen, bis sie besiegt sind. Weil bei Blasphemous, ich weiß nicht, ob du es selbst mal gespielt hast, ja, da ist es ja auch nicht so, dass du einen Gegner mit einem Schlag besiegst, sondern du kombost die ja quasi. Und das macht man ja zum Beispiel bei dem neuen Shinobi Art of Vengeance, da ist das so. Hier ist es aber meistens so, dass es halt ein Schlag ist und wie gesagt, dieses High-Risk-High-Reward-System. Bis auf eine Ausnahme, wenn man jetzt von den Bossen absieht. Es gibt Gegner, die haben halt relativ viel Rüstung, also die brauchen halt mehrere Schläge. Die sind aber eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass man die auf herkömmlichem Wege, sag ich mal, besiegt, sondern es gibt so eine Mechanik, da es gibt halt Gegner, die halt markiert sind. Die haben zum Beispiel so eine blaue oder eine lilane Markierung, glaube ich. Und die zeigt an, wenn die zum Beispiel blau ist, dann soll man sie mit einem Nahkampftreffer töten. Oder in dem lila, dann muss man sie mit einem Messer von der Komori halt töten. Und wenn man das macht, dann kriegt man einen aufgeladenen Schlag, der diese gepanzerten Gegner mit einem Schlag tötet. Das ist so ein bisschen das sorgt so ein bisschen dafür, dass man halt ja taktisch in diesen Kämpfen vorgeht und nicht, wie gesagt, alles mit einem Schlag besiegt. Das fühlt sich aber auch irgendwann sehr, sehr formelhaft an, fand ich, weil du weißt halt immer, wenn du so einen starken Gegner siehst, dass gleich von rechts irgendwie ins Bild kommt so ein Fliegegegner, der halt blau leuchtet und du weißt, ah, jetzt kann ich den Gegner halt besiegen. Der kommt quasi bei jedem Armored-Gegner und das weißt du natürlich irgendwann. So, da gewöhnst du dich dran. Und dann ist es, fühlt sich so ein bisschen nach Malen, Malen nach Zahlen, meine Güte.
Nicht Malen für Zahlen.
Malen für Zahlen, ja. Es fühlt sich nach Malen nach Zahlen an, weil man halt wirklich so formelhaft abwartet, wann was kommt und dann einfach nur nacheinander die Gegner tötet. Das hat mir halt nicht so gut gefallen. Genau, aber die Bosse sind auch recht kurzweilig. Also klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber man kommt eigentlich gut durch. Die sind jetzt, am Anfang denkt man immer, sie sind super hart und man hat gar keine Chance, bis man dann merkt, so, die haben halt auch nicht so viele Moves. Und wenn man die halt lernt und gut im Plattforming ist, dann kommt man da gut durch. Und dadurch, dass die Level so eine relativ knackige Länge haben, ist das auch nicht so anstrengend. Sondern man kann halt, also ich habe es immer so gespielt, dass man, keine Ahnung, hat Feierabend, hat eine halbe Stunde, macht man 2-3 Level und dann ist auch gut. Und dann machst du das 5-6 Abende und dann bist du halt durch. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm.
Okay, also das ist so, weil, also Spielzeit sind dann, wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht?
Ich glaube, ich bin so bei 6 Stunden gewesen oder vielleicht auch 7.
Okay.
Aber ich bin auch immer sehr langsam, muss man sagen. Also bei so How Long to Beat gehöre ich immer zum unteren Teil.
Also zum oberen.
Ja, also wie Definitionssache, ja.
Wie man es auch definieren will, ja. Verstehe schon.
Genau.
Weißt du, woran mich das alles erinnert von dem, was du sagst? Hast du The Messenger gespielt?
Natürlich. Und da bist du sehr, sehr gut auf den Punkt gekommen. Das ist nämlich sehr ähnlich.
Okay. Das, ja, Messenger habe ich mit großer, großer Freude gespielt. Kleiner Messenger-Spoiler jetzt. Bis zu einem Zeitpunkt. Und zwar hat das Spiel ja zwei Elemente. Das ist ja in den ersten Stunden so ein sehr linearer Plattformer.
Ja.
Und dann wird es später so eine Art Metroidvania.
Ja.
Und der letzte Teil hat mich total verloren irgendwie. Das
orientierungsmäßig mir, oder?
Ja, einfach so. Ich weiß, ich finde, klingt jetzt vielleicht irgendwie doof, aber ich habe mir das Spiel gekauft in der Erwartungshaltung, ich krieg so einen schönen, knackigen Plattformer von A nach B. Der ein bisschen komischen Humor hat und so, aber sich vor allem sehr, sehr fluffig spielt und wegspielt. Und dann kam halt diese Metroidvania-Komponente und da hatte ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Metapher liegt, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich irgendwie an so einen Ninja denke oder so, das hat mich irgendwie verloren. Keine Ahnung warum. Total weird, hat man ja manchmal einfach.
Ja.
Und das klingt jetzt einfach so ein bisschen wie The Messenger ohne Metroidvania. Was ja lustig ist, weil Blasphemous ja eigentlich davon lebt, Metroidvania zu
ja,
sein.
Ja, stimmt, ja. Ja, aber hast du tatsächlich, also doch, ist ziemlich, ziemlich genailed, aber ziemlich auf den Punkt gekommen, ja. Also wenn das der Messenger-Teil dir lag insgesamt, so dann ist das auf jeden Fall auch was für dich.
Cool. Also ich habe es mir tatsächlich auch schon gekauft. Es ist ja jetzt auf der Xbox zumindest, da habe ich es mir jetzt geholt. Da hat es noch so einen Pre-Release-Rabatt. Da hat es dann auch nur 20 Euro oder sowas gekostet oder 21 Euro. Also irgendwie sowas. Ich glaube, regulär kostet 24,99 oder so.
Genau.
Finde ich allerdings dann auch für 6 Stunden fair bepreist, würde ich sagen.
Ja, grundsätzlich schon. Fairerweise müssen wir sagen natürlich, also wir haben ein Review-Key gekriegt, falls wir das gar nicht erwähnt haben. Deswegen, also ich war selber tatsächlich am Überlegen, ob ich es mir hole. Deswegen kann ich doch, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich dir zustimmen. Das ist ein fairer Preis. Wobei ich halt immer ein bisschen halt Ninja Gaiden und Shinobi vergleiche, auch wenn es halt im Kern unterschiedliche Spiele sind, aber weil sie ja in meinen Augen relativ zeitnah halt angekündigt wurden oder jetzt wieder ins Gedächtnis gerufen worden sind und dann so ein bisschen miteinander konkurrieren, also zumindest in meinem Gedanken. Und ich glaube, Shinobi kostet halt ein 20. Und ein 20 fände ich einen besseren Preis, so rein vom Gefühl her.
Ja, ich glaube, Shinobi kostet 30 Euro, wenn ich mich nicht irre.
Was? Bin ich jetzt komplett?
Ich meine schon. Also ich will jetzt keine Fake News erzählen. Ne? muss man vielleicht nochmal checken. Aber ich meine, zumindest auf die Konsolen waren es 30 Euro. Vielleicht ist die Steam-Fassung günstiger.
Okay, dann wenn ich jetzt hier komplett Scheiße erzählt habe, dann sorry.
Den ganzen Cast jetzt löschen aus eurem Kopf. Ne? Jemand nur Scheiße erzählt. Nee, aber so oder so auf jeden Fall keine Vollpreistitel.
Nee.
Und es ist ja auch irgendwie immer müßig. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, als hier Prince of Persia, The Lost Crown rauskam. Das hat ja, glaube ich, 50 Euro gekostet zum Start. Wobei, wer kauft Ubisoft-Spiele zum Start?
Ist das die kommt noch dazu, Frage. Ja. Das ist halt das Problem.
Ja. Aber das ist natürlich, also ich finde schon, dass ein gut gemachtes 2D-Spiel auch im Vollpreis wert sein kann. Und jetzt, lustigerweise, nehmen wir am 4. September auf. Alle Plattformbetreiber sind abgestürzt, weil Silksong heute released ist. Für 20 Euro, ja.
Ja, und hier muss ich noch mal einen Kritikpunkt jetzt äußern, gerade wenn man das mit Silksong vergleicht. Was mich tierisch nervt bei solchen Spielen, ich habe ja die Xbox-Fassung gespielt. Warum hat es kein Play Anywhere? Ich verstehe es einfach nicht. Ich saß hier so oft, also klar, für meine Wohnsituation kann keiner was, aber ich habe wirklich Situationen gehabt, wo ich gerne weitergespielt hätte, aber nicht die Möglichkeit hatte, im Wohnzimmer am Fernseher zu spielen, aber am PC saß. Und es ist einfach nicht verfügbar für den PC. Und ich verstehe es nicht, weil es kann nicht so schwer sein. Und für mich ist das halt wirklich ein Kaufgrund. Und jetzt zum Beispiel Silksong habe ich mir auf der Switch geholt, weil ich das gerne portabel spielen wollte. Es gab eine gratis Switch 2-Fassung, die einfach als Upgrade dazu kostenlos mit bei ist. Warum kann das nicht Ninja Gaiden oder auch Shinobi genau das Gleiche? Da ist es nämlich auch nicht. Warum machen die es nicht? Ich raff es nicht. Das nervt mich.
Ja, ich raff es auch nicht so wirklich. Also vielleicht für die von euch, die das nicht kennen, das Xbox Play Anywhere-Programm ist quasi Microsofts Lizenzmodell, wo man einmal im Xbox Store, sei es auf der Konsole oder auf dem PC, das Spiel digital kauft und ihr kriegt dann eine Lizenz sowohl für die Konsole als auch für euren PC über den Windows Store. Und genau bei den beiden Spielen hat es mich auch aufgeregt, weil ich wollte eigentlich, das sind für mich so typische Handheld-Spiele. Meine ich jetzt gar nicht abwertend oder so, das sind so Spiele, die habe ich einfach gern mit, ne? Bahnfahrt, mal eine halbe Stunde spielen. Tolles Gameplay, keine Riesenstory, wo ich mich jetzt irgendwie komplett reinfallen lassen will. Sowas spiele ich ganz gerne mal unterwegs, wenn man auf Familienbesuch ist und mal eine halbe Stunde sich einfach irgendwie auf die Couch setzen will und mal nicht irgendwie den achten Kaffee trinken will. Und ich habe mir beide Spiele tatsächlich für die Xbox auch geholt, weil die Switch-Fassungen beider Spiele einfach nicht gut sind. Also das Ninja Gaiden Ragepawn läuft ja auf der Switch mit 30 FPS.
Das kam noch dazu, ja, das muss ich auch rein, weil ich hatte nämlich auch überlegt, beide mir für die Switch zu holen. Sind für mich voll die Switch-Spiele. Aber es gibt, also selbst wenn die Switch 1-Fassung halt kacke ist, so, dann halt eine Switch 2-Fassung. Ja, okay, da kann ich es vielleicht noch argumentieren mit das Geheule, dass es halt keine Dev-Kits gibt, so. Vielleicht ist das halt tatsächlich ein Grund. Aber wenn da nicht in einem Jahr sich was getan hat, spätestens, und da verbesserte Versionen sind, scheißegal, ob bezahlt oder kostenlos so, ja, dann braucht ihr euch halt nicht wundern, dass dann doch wieder irgendwie gesagt wird, oh, das hat sich nicht gut verkauft. So, dann braucht ihr euch nicht wundern. Dann ist es einfach ein selbstgemachtes Problem, meiner Meinung nach.
Ja, und bei dem Shinobi ist halt das Problem, ich habe es nicht getestet, aber es gibt nur eine Switch 1-Fassung. Die läuft mit 60 FPS.
Aber sieht scheiße aus.
Sieht aber eben nicht toll aus, weil die Auflösung halt bei 720p gedockt ist im Handheld-Modus und 720p auf einem 1080p-Bildschirm sehen halt einfach nur mehr aus. Ja, das ist irgendwie eine super unbefriedigende Situation. Und letztlich frage ich mich auch so ein bisschen, was hält die davon ab? Meine einzige Vermutung ist, dass doch die Publisher, die Third-Party-Publisher irgendwie darauf setzen, dass man vielleicht zwei Kopien kauft. Also letztlich ist es für den Konsument natürlich geil. Wenn du eine Xbox hast und einen PC oder vielleicht ein PC-Handheld, kaufst du das Spiel einmal und du hast es überall. Aus Publisher-Perspektive ist es natürlich nett, wenn du dir die Xbox-Fassung für zu Hause kaufst und die Switch-Fassung für unterwegs. Hat jetzt aber eben den Nachteil, dass die Switch-Version nicht so toll ist. Also insgesamt, das waren so zwei Releases, wo ich genau mir diese Frage auch gestellt habe, warum nicht einfach easy integriert und gut ist. Aber das werden wir wahrscheinlich hier nicht final klären können, leider.
Nee, leider nicht. Weil, also man kann zusammenfassen, es sind, ich wollte sagen, beides tolle Spiele kann ich nicht sagen, weil ich habe nur Ninja Gaiden gespielt, aber für beide geht, glaube ich, dasselbe. Es sind kompetente Spiele in dem, was sie wollen und was sie machen. Und deswegen auch grundsätzliche Empfehlungen. Und wenn man jetzt nur eine Plattform hat und beispielsweise nur PC spielt, dann ist es ein No-Brainer meiner Meinung nach, wenn man auf das Genre steht. Aber da sollten wir mittlerweile weiter sein, was plattformübergreifendes Spielen angeht. Und ja, das ist einfach schade. Weil so weiß ich nämlich zum Beispiel auch, selbst wenn ich jetzt einen potenziellen Double-Dip machen würde und mir sage, okay, das Spiel hat mir so gefallen, ich hole mir das jetzt als Retail-Fassung für die Switch, weil ich glaube, es gab da irgendwo, wenn es auch nur in Japan ist, oder so, auf jeden Fall eine Retail-Fassung, wo das Spiel drauf ist. Oder vielleicht sogar bei uns, weiß ich jetzt nicht, egal. Dann hole ich es mir jetzt halt nicht, weil es, ja, halt die schlechte Version ist. Wenn es, und das völlig unbegründet, meiner Meinung nach, weil ich wüsste auch nicht, man kann auf der Switch jetzt rumhacken, wie man will, aber warum sollte es nicht so Ninja Gaiden Ragebound schaffen? Das sehe ich einfach nicht.
Ja, du meinst mit 60 FPS zu laufen, und ich finde sowas, also ich bin normalerweise nicht so jemand, der sagt, 30 FPS sind unspielbar. Ich finde, viele Singleplayer-Spiele kann man gut auch mit 30 FPS spielen, aber bei so einem knackigen Plattformer, der 2D ist und Pixel-Look, also sorry, also da brauchst du schon die Frames. So.
Und das sollte auch echt machbar sein, aber ja.
Ja, aber gut, das ist vielleicht auch, ne, du weißt nie, wenn es ein, es ist jetzt kein riesiges Spiel, es ist wahrscheinlich ein Auftragsprojekt gewesen für das Team bei The Game Kitchen. Wahrscheinlich hat denen Koei Tecmo einfach irgendwie eine Summe gegeben und hat gesagt, macht halt die Version. Und wenn du dann halt mit PS5 und Xbox und PC anfängst und dann auf die Switch runterskalierst und dann das Problem hast, dass du kein Dev-Kit hast, dann ist das natürlich auch irgendwie ein Afterthought, wie der Engländer sagen würde. Aber in dem Fall besonders bitter, weil eigentlich würde man ja meinen, das Spiel würde vor allem auf der Nintendo-Plattform wahrscheinlich möglichst sehr, sehr viele Abnehmer finden. Ja, aber ich höre trotzdem raus, wenn man Bock drauf hat, auf ein knackiges Plattformerspiel, das, wie ich finde, echt ganz hübsch aussieht, so, also diese, das kann Game Kitchen ja dann zugreifen, und alle anderen spielen Probe, oder, nee, kann man nicht, ne? Gibt keine Demo.
Aber das ist so, wie war noch mal früher der Magazinspruch, das war noch immer, ne,
genau.
Fans des Genres greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Genau, ja.
Ja, dann können wir gerne zu dir. Du hast ja auch ein Spiel mitgebracht. Wir brauchen eigentlich auch mal einen Namen für dieses Format, wo wir uns quasi eine Review um den Kopf schmeißen. Aber da können wir uns noch mal Gedanken drüber machen. Was hast du da mitgebracht?
Kim, du kommst zu mir in der Stunde der Not.
Wie lange hast du
dir das überlegt? Und versuchst, diesem Format einen Namen zu geben. Ich versuche schon den ganzen Tag zu überlegen, wie ich das jetzt anmache.
Sehr konstruiert. Nein, nice.
Genau. Ich bringe ein Spiel mit, das mit dieser schlechten Imitation zusammenhängt, und zwar Mafia The Old Country. Ein Game, das mich aus verschiedensten Gründen interessiert hat. Wir haben ja schon mal kurz gesprochen. Wir beide haben den ersten Teil der Mafia-Reihe gespielt, sind aber keine Mafia-Experten. Also sowieso, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über die Gaming-Mafia, ne? Nicht, dass jetzt draußen irgendwelche, also das Game-Mafia, nicht die Gaming-Mafia, sondern das Game-Mafia, die Reihe von Take-Two. Und das Spiel hat mich, obwohl ich nicht so mega drin bin in der Reihe, aus mehreren Gründen abgeholt. Ich finde, die 2K hat das sehr, sehr clever vermarktet. Also A, ich finde das Setting richtig cool.
Was ist das denn für ein Setting? Das ist mir gar nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es mit Pferden ist, so Red Dead Redemption-mäßig.
Genau, also wie der Name schon nahelegt, Mafia The Old Country spielt auf Sizilien.
Oh.
Und man startet, lass mich nicht lügen, ich glaube im Jahr 1903. Und man spielt Enzo, einen Caruso, wie er genannt wird. Das ist, ja, in der Mangelung eines besseren Wortes, quasi eine Art Leibeigener, der in der Kindheit an so eine Mafia-Familie verkauft wird und dann in den, Minen in Sizilien oder in einer Mine in Sizilien, in der Schwefel abgebaut wird, quasi seine Lohnarbeit ableisten muss, bis er sich irgendwann seine Freiheit erkauft hat. Das ist so das Setting, mit dem man startet. Und man begleitet halt diesen Enzo, der mit einem guten Freund sich so eine Schlafstätte teilt. Die wohnen da quasi ja, wie so eine Art Kaserne, ne? Halt unter sehr, sehr schlechten Bedingungen und kriegen halt auch zusammen was zu essen. Und die haben aber einen Traum, beziehungsweise dieser Freund hat einen Onkel aus Amerika, der ihm regelmäßig schreibt, aus Empire Bay. Und da, wenn man irgendwann mal was mit den Mafia-Spielen zu tun hat, dann weiß man natürlich, dass das das Setting der danach folgenden Mafia-Spiele ist. Und The Old Country erzählt quasi den Beginn dieser, ja, dieser klassischen sizilianischen Filmmafia, die man so kennt, ne, mit Al Capone und den ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, die quasi ihre Anfänge nimmt, ja, auf Sizilien. Und der Konflikt, in den Enzo dann reingerät, ist letztlich eine größere klassische Mafia-Story, wo sich zwei Clans gegenüberstehen. Und zwar ist es so, dass Enzo eines Tages, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es quasi innerhalb der ersten halben Stunde passiert, seinen guten Freund da in dieser Mine verliert. Es gibt ein Bergunglück, bei dem er dann verstirbt. Und Enzo, für Enzo ist das quasi der Moment, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich will jetzt hier raus, und er flieht in diesem Moment und verletzt dabei auch einen der Aufseher. Und im Verlauf dieser Flucht kommt Enzo dann quasi in das Viertel oder die Gegend, das spielt alles in so einem großen sizilianischen Tal, in dem das angesiedelt ist, einer anderen Mafia-Familie, nämlich der Familie Torisi. Und diese Familie nimmt Enzo quasi auf, gar nicht aus dem Grund, weil die jetzt besonders gnädig sind, sondern weil quasi der Mafia-Clan, dem Enzo entflohen ist, sich dann auf einmal auf deren Gelände rumtreibt und den sucht. Ne? Wir kennen das ja alle aus den Gangsterfilmen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man quasi in das Gehege des anderen kommt. Dann wird dann entsprechend mit Waffengewalt reagiert. Und es gibt dann ganz am Anfang diesen Konflikt, und dann stellt sich also die Frage, okay, was macht Enzo jetzt? Beziehungsweise, was machen die jetzt mit Enzo? Müsste man eher sagen, der hatte eigentlich in dieser ganzen Anfangsstory gar nicht so viel zu entscheiden. Und was dann passiert ist, dass sie sagen, gut, wir können ihn jetzt nicht wegschicken, weil dann geht er ja wieder zu den anderen zurück, dann haben wir einen Ansehensverlust. Gut, bleib doch jetzt mal hier und arbeite für die Familie. Also Familie in Anführungszeichen. Und das ist der Startpunkt dann für eine, ja, knapp 10-stündige, 11-stündige Story, je nachdem, wie lange man das macht, in der es um die Geschichte von eben Enzo geht, um die Anfänge der sizilianischen Mafia und um diesen größeren Konflikt zwischen diesen beiden Familien, die sich dieses Tal um, da ist eine größere Stadt in der Mitte, fiktive Stadt San Celeste, die sich quasi um dieses Tal streiten. Und das Spiel begleitet eine Zeitspanne von ja, knapp 5 Jahren müssten das, glaube ich, sein, in denen Enzo sich schrittweise in der Familie hocharbeitet. Ja, das fängt dann an mit so kleinen Botengängen oder kleinen Schutzgeld-Einsammelstrecken und geht dann bis hin zu wirklich größeren Missionen, die man für den Don da erledigen muss. Und das ist im Grunde ein super, super klassisches Spiel, wie man es aus der Mafia-Reihe kennt. Ja, du bist in einer Third-Person-Perspektive unterwegs, du gehst von Mission zu Mission, du bewegst dich in dieser offenen, aber sehr, sehr schön gestalteten Welt, die nicht besonders groß ist. Und da komme ich wieder zum klugen Marketing. Sie haben das aggressiv beworben als eine kurze, lineare Story-Erfahrung, für die sie in Anführungszeichen auch nur 50 Euro haben wollen.
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war so, ja, einfach der unique selling point des Spiels ein bisschen. Weil genau. Ich weiß nicht mal, wann das genau war, vor einem Jahr oder so, wo so ein bisschen diese Open-World-Müdigkeit noch mal grassiert ist und sie tatsächlich reingegangen sind und gesagt haben, hier, ah nee, es war zum, als die Spielepreise von Nintendo ja auch Thema waren, glaube ich, dass sie da reingegangen genau, ja. sind und gesagt haben, hier, wir verlangen nicht so viel, das ist ein bisschen kompakter alles. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, so ungefähr.
Ganz genau. Und was soll ich sagen? Ich finde es großartig. Es ist, also es steht und fällt alles mit dieser Story. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen, weil das natürlich das ist, was man erlebt. Man erlebt halt diese Geschichte von Enzo und das ist natürlich sehr, ja, alles im Graubereich, ne? Weil das auch für den Charakter Enzo halt so zwei Perspektiven sind. Auf der einen Seite verdankt er dieser Familie sein Überleben und findet da schon auch Gemeinschaft und Freundschaft. Und gleichzeitig wird man sehr früh damit konfrontiert, dass die Mafia eben ja nicht nur ein Weinhandel ist, wie das hier so von außen skizziert wird, sondern auch diese Schutzgelderpressung, sag ich mal, wo man so rumgeht. Da wird das auch schon mal so kurz thematisiert, dass Enzo fragt, hey, warum geben die uns denn Geld? Also was läuft denn hier eigentlich ab? Ne? Das heißt, es ist irgendwie eine sehr coole Art, diese ganze soziale Struktur, sag ich mal, aufzudecken und zu thematisieren. Und letztlich geht es dann darum, dass diese Mission in der Regel sehr dem klassischen Mafia-Schema entsprechen. Also du bewegst dich in diesem Tal, in dieser schon Open World, aber diese Open World ist eben nicht wie eine Ubisoft Open World, wo du an jeder Ecke was hast, sondern es ist im Grunde, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern es ist eine Kulisse. Ne? Du, so wie in gewisser Hinsicht ja für uns auch die Welt eine Kulisse ist. Ja? Also wenn ich irgendwie hier zum, keine Ahnung, zur Arbeit fahre oder zum nächsten Supermarkt, dann stehen die Menschen ja nicht da rum und warten mir darauf, mir eine Quest zu geben oder so.
Dein Arbeitgeber vielleicht.
Mein Arbeitgeber gibt mir eine Quest, ja, aber die Menschen stehen halt herum und unterhalten sich irgendwie am Stand, am Marktstand darüber, dass sie gerade, keine Ahnung, keine Tomaten kriegen oder was man auch in Sizilien von 1903 so miteinander erzählt. Das heißt, diese Welt ist ziemlich statisch. Und der Fokus liegt ganz klar auf der Hauptmission. Es gibt auch im klassischen Sinne keine Nebenmissionen. Es gibt manchmal bei den Hauptmissionen so zusätzliche Kriterien, wie zum Beispiel, versuche hier nicht entdeckt zu werden. Und du hast im Wesentlichen drei Arten von Gameplay-Elementen. Du hast, das ist, würde ich behaupten, der Großteil sind klassische Schleichmissionen, wo du dich beispielsweise, im späteren Verlauf gibt es einen Moment, da musst du dich in so einen Polizei Kommissariat hereinschleichen, um einen Gangster zu befreien. Ja, das heißt, du hast da so klassisch so Third-Person-Ansicht und dann duckst du dich von A nach B und versuchst dann eben den Wachen auszuweichen oder die abzulenken, indem du was in die andere Richtung schmeißt. Das ist so die eine große Baustelle. Dann hast du Schießgefechte, die sehr im Gears of War-Stil sind, mit dem gravierenden Unterschied, dass wir halt Anfang des 20. Jahrhunderts sind. Das heißt, du hast halt eben keine Hightech-Waffen, sondern so eine, ja, Muskete ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber halt so ein 1901-Gewehr, ne, wo du halt mal auch mal nachladen musst nach einem Schuss und wo du nicht ein ganzes Magazin reinballern kannst. Und das dritte sind Pferde- und Autorennen. Und jedes dieser Spielelemente ist für sich genommen okay. Ja, da würde ich nicht sagen, keins davon entdeckt das, wie nennt man das, erfindet das Rad neu, nicht entdeckt das Rad neu. Also es ist alles auf so einem okayen Level Gameplay technisch. Aber die Kombination der ganzen Sachen, eingebettet eben in diese Story, die wirklich gut ist, finde ich, und die auch wirklich Twists hat und die Charaktere hat, die total faszinierend sind. Also du hast zum Beispiel ganz am Anfang diesen Luca, heißt der. Der ist so ein bisschen der Vorarbeiter des Don und der ist auch für Enzo so eine Art Vaterfigur. Und der bringt halt auch diese Doppeldeutigkeit des Ganzen zum Ausdruck, weil er nimmt Enzo sehr auf, er setzt sich auch mit ihm abends hin und trinkt mit ihm ein Glas Wein und solche Sachen. Also es ist sehr familiär, sehr freundschaftlich. Aber gleichzeitig macht er halt, was die Mafia so tut, ne? Nämlich Leute erpressen oder eben im Zweifelsfall auch Banditen umlegen, weil sie irgendwie eine Fuhre überfallen haben. Das heißt, diese ganze Atmosphäre ist einfach super, super stark. Ich finde, das Spiel lebt von seiner Atmosphäre. Es lebt davon, dass es sich in dieses Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts bringt und eine sehr, sehr gute klassische Mafia-Story erzählt. Ja, das hat mich einfach super abgeholt, weil es eben eine komprimierte Erfahrung ist. Ich finde, sie bewerben das Spiel überhaupt nicht falsch. Es ist das, was es sein will. Und wenn ich jetzt so ins Gameplay gehen würde näher, dann könnte ich dir auch bei jedem dieser Aspekte sagen, wo die Schwächen sind. Also die Schleichpassagen sind zum Beispiel nicht besonders anspruchsvoll. Ja, wenn also viele der Wachen drehen dir einfach den Rücken zu, aus nicht unerklärlichen Gründen, dann ist es halt ein leichtes, die irgendwie außer Gefecht zu setzen. Die Rennpassagen steuern sich nicht so wahnsinnig gut im Vergleich zu anderen Spielen, aber ich glaube, das war ja auch schon immer ein Staple der Mafia-Spiele, dass die Fahrphysik jetzt nicht so die beste ist. Und irgendwie auch beim Rennenfahren und bei den Schießgefechten, das ist jetzt irgendwie total blöd als Entschuldigung, aber ich habe mir halt auch immer eingeredet, ja gut, das ist halt ein Auto von 1904.
Ja.
Natürlich fährt sich das nicht so geil.
Aber es ist halt gut, wenn es, also ich finde jetzt, das ist realistischer, als wenn ich so einen krassen Future Racer habe und der steuert sich halt wie Arsch. So, dann ist es doch besser, wenn ich da so ein altes Auto habe. Das ist halt wenigstens konsequent.
Richtig. Und die sehen super schön aus. Also das ist einfach, die Ästhetik ist einfach richtig, richtig geil. Ich finde sowieso ich habe ja auch mit großer Freundin Indiana Jones gespielt. Gut, das spielt jetzt in den 30er, 40er Jahren. Aber da habe ich schon gedacht, ich finde so, Anfang des 20. Jahrhunderts ist eigentlich die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einfach eigentlich eine super, super gute Zeit für Computerspiele. Weil die Welt ist schon sehr, sehr nah dran an unserer. Also jetzt im Vergleich zum Mittelalter oder sonst irgendwas. Aber noch so traditionalistisch und auch zum Beispiel die Guardia, also die Polizei, die sieht halt noch so ein bisschen aus wie aus der napoleonischen Ära, die da rumläuft und so. Das heißt, es sieht alles ein bisschen aus wie Cosplay, aber auf eine gute Art und Weise. Also jetzt nicht so over the top, weißt du, was ich meine?
Aber es ist auch gleichzeitig doch relativ unverbraucht. Also klar gibt es Spiele aus der Zeit, so wie du gerade schon sagst, mit Indiana Jones, auch wenn es ein bisschen später ist. Aber es ist jetzt nicht so durchgenudelt wie Zweiter Weltkrieg oder 2224 oder so. Also, da darf es gerne mehr geben. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist, bei den Charakteren, ich weiß nicht, ob ich dich da auf dem falschen Fuß erwische, aber sind das Charaktere, die in Teil 1 später auch eine Rolle spielen? Weil das ist ja schon so Prequel-Charakter, ne?
Ja, es ist Prequel-Charakter. Und also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so in der Mafia-Lore drin, deswegen will ich da jetzt nichts Falsches erzählen. Also ich weiß, dass Empire Bay ja später einer der Schauplätze der Mafia-Spieler ist. Und was da, glaube ich, erzählt wird, ist vor allem, wie die Mafia diese Handelswege etabliert. Also am Anfang sind das quasi Familien, die sich zum Beispiel über sowas wie das Minenbusiness finanzieren oder eben darüber, dass sie Schutzgelderpressung vor Ort machen. Aber irgendwann merken sie halt auch, diese Minen, das wird auch sehr früh thematisiert, die kommen halt zum Erliegen. Also sie können nicht mehr so viel Schwefel abbauen wie früher. Und eine der Lösungen, die sich dann im Verlauf der Story auftut, ist eben, ey, es gibt doch Amerika. Wir können doch mit denen Geschäfte treiben. Und dann wird quasi erklärt, wie die Mafia diese Handelsbeziehungen zwischen Italien, Süditalien und ja Empire Bay, was ja eigentlich New York City sein soll offensichtlich, einrichtet. Und ich glaube, das ist vor allem das. Also wie kommt die Mafia eigentlich nach Amerika? Wie werden diese Beziehungen aufgebaut? Ich glaube, das ist eher das, was im Fokus steht, als jetzt einzelne Charaktere. Womit ich jetzt aber nicht ausschließen will, dass wenn man irgendwie ein super krasser Kenner der Serie ist, dass man vielleicht manche Namen wiedererkennt, die dann später eine Rolle spielen, weil das dann irgendwie der Urgroßvater oder sowas ist. Aber es geht schon, also es steht sehr für sich. Du kannst einsteigen, du weißt sofort, worum es geht. Und es ist auch einfach super gut geschauspielert. Ja, also ich habe es jetzt auf Englisch gespielt. Ich habe auch echt mit mir überlegt, so stellst du es auf Italienisch? Ich bin jetzt nicht so gut im Italienischen. Das heißt, jetzt mit Untertiteln spielen wollen müssen, da hätte ich jetzt aber auch keine Lust drauf. Deswegen kann ich jetzt nicht über die italienische Synchro reden. Aber die englische Synchro ist halt eigentlich perfekt, auch wieder zum Thema Kulisse und Schauspielerei, ne? Weil die sprechen alle mit so einem harten italienischen Akzent. Aber der Don Torisi, der redet halt wirklich so, Kim. Es ist halt eine offensichtliche Anlehnung, ja? Und es ergibt gar keinen Sinn, wenn du es übersetzen würdest, ne? Weil warum sollten Leute in Italien mit so einem Akzent Englisch sprechen, das musst du einfach ausschalten. Aber wenn du das für dich gedanklich einfach versetzt in einen klassischen Der Pate-Film quasi, da funktioniert das alles.
Ja, also ich kann auch nachvollziehen, wenn es da Leute gibt, die sagen halt, wenn das so mit Akzent gesprochen ist, dass es halt völliger Quatsch ist, weil wie du sagst, ist es halt eigentlich. Aber ich habe da immer schon irgendwie so eine Schwäche für gehabt. Das war zum Beispiel bei den Metro-Spielen auch so. Dann redet da einer Deutsch mit so einem hart russischen Akzent, was halt gar keinen Sinn ergibt.
Richtig.
Aber irgendwie, weiß ich nicht, das also mich holt das immer ab. Ich kann mir das gut geben, deswegen. Ich würde es wahrscheinlich auch auf Englisch lassen.
Ja, und wie gesagt, das Acting ist wirklich gut. Also sie haben da gute Sprecher sich reingeholt ins Team. Und ja, also wenn du mich jetzt auf dem Gameplay-Level fragen würdest, was würde ich dem Spiel jetzt für eine Wertung geben? Das ist, glaube ich, genau das Gegenteil von Ninja Gaiden, lustigerweise, ne? Also von dem reinen Gameplay-Mechaniken würde ich sagen, ist so eine typische 7,5 oder 7, so. Okay, ja? Nichts, was mich irgendwie umhauen würde. Aber es ist halt die Kombination der Sachen in dieser schönen Welt mit der coolen Story und auch mit der Abwechslung, muss man ja auch sagen. Also, dass man schleichen, schießen und dann wieder ein Rennen fahren oder ein Rennen reiten kann, das hast du ja jetzt auch nicht so oft. Und ich finde das verzeiht man dem Spiel auch. Ich verzeihe dem Spiel auch diese ewig langen Fahrten. Also du fährst halt immer, du hast diese Villa des Dom, dieses Anwesen, das ist quasi so ein bisschen dein Ausgangspunkt für die meisten Missionen. Dann wird dir gesagt, fahr mal dahin. Und du fährst halt wirklich mit dem Auto einfach durch diese Welt. Und da passiert nicht viel. Du hast aber meistens irgendjemanden, der dich begleitet. Und dann hast du halt sehr viel Banter so im Wagen. Ey, und du fährst da so schön die sizilianischen Weinreben entlang. Jemand unterhält sich mit dir gerade über die Mission, zu der ihr aufbrecht. Du siehst im Hintergrund das majestätische San Celeste, das so eine mittelalterliche Festungsstadt ist, die noch intakt ist, mit einer großen Kathedrale in der Mitte. Und das ist einfach schön. Also ich finde, es ist eh so ein unterschätztes Feature von Spielen, dass sie einfach mal schön sein können. Ich finde zum Beispiel bei den From-Software-Spiele, so genial ich sie auch finde, leiden ja oft darunter, bis Elden Ring zumindest, oder Sekiro insbesondere, dass sie ja nicht so schöne Welten haben, wo du dich jetzt gerne aufhältst. Da ist ja immer nur Tod und Verderben und so. Und das ist einfach eine Welt, wo du einfach denkst, ach, das ist wirklich nett hier. Ja, und dann kommst du halt in die ganzen Konflikte und Intrigen rein, ja, und realisierst dann in dem Moment, okay, was geht hier eigentlich ab? Was ist das hier für eine Story? Und du fieberst natürlich auch mit Enzo mit, weil der totale Underdog ist. Ja. Und das ist nicht besonders originell, aber es funktioniert halt. Und das rechne ich dem Spiel schon an, dass es einfach eine Story erzählen kann, die für sich genommen stringent ist und die ja einfach Interesse weckt an dem Setting und die durchaus auch Höhen und Tiefen hat und so eine kleine emotionale Achterbahn auch ist, weil ohne jetzt zu viel zu verraten, natürlich wird dieser Konflikt am Ende auch nochmal Thema und natürlich ist es nicht so, dass das alles sich im Wohlgefallen auflöst. Wie sollte es auch, wenn du halt mit zwei Mafia-Clans quasi zu tun hast? Ja, und das schwebt halt die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist super, super cool.
Witzigerweise, ich habe vorhin schon einmal die Yakuza-Reihe erwähnt und ich sehe so ein bisschen Parallelen drin, jetzt natürlich nicht im Gameplay oder sowas, aber Ryuga Gotoku, die ja Yakuza entwickeln, die sind ja dafür bekannt, dass sie quasi diese Stadt, jetzt in dem Mafia-Beispiel ist es eine andere Stadt, aber die verwursten, bei Yakuza verwursten ja die Stadt ganz oft. Und ich sehe das so ein bisschen ähnlich hier, dass sie zumindest jetzt nicht die Stadt, aber halt das Spiel an sich wahrscheinlich trotzdem viele Assets wieder benutzt haben. Und auch die Gameplay-Mechaniken sind ja ähnlich wie in Mafia 1, dass die quasi aus dem Grundgerüst, was sie schon haben, halt jedes Mal wieder ein neues Spiel machen. Jetzt bei Ryuga Gotoku, die haben das halt sehr auf die Spitze getrieben. Jetzt zuletzt halt mit dem Piratenspiel. So, das vielleicht passt das jetzt nicht zur Mafia, aber ich könnte mir vorstellen, dass die damit weitermachen können. Vielleicht kommt jetzt ein zweiter Teil von Old Country. Vielleicht kommt aber auch ein zeitgenössischer Part, der jetzt in der Gegenwart spielt, weil die relativ günstig zu produzieren sind. Ich glaube, dieses Grundgerüst zu machen, ist halt sehr, sehr aufwendig. Und wenn du das halt quasi weg hast und du dir in Anführungszeichen nur noch Gedanken über die Story und sowas machen musst und das Gameplay-Grundgerüst grundsätzlich steht, dann kannst du viel, viel schneller Spiele produzieren, was halt bei den momentanen 5+ Jahreszyklen durchaus eine Relevanz hat.
Ja. Zumal du ja mit so kleineren Projekten auch das Polishing ein bisschen besser betreiben kannst. Also ich habe es jetzt auf der Series X gespielt und ich habe es im Performance-Modus durchgehend gespielt. Und ja, also es ist schon so, dass sich die Animationen jetzt nicht vom Hocker hauen, aber es sieht halt wirklich solide aus. Und das ist jetzt meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, Digital Foundry meinte auch, auf der PS5 läuft es halt auch schlechter. Aber auf der Series X hält es halt wirklich relativ konstant die 60 Bilder pro Sekunde. Wenn jetzt nicht gerade super viel abgeht. Und das ist natürlich auch schön, ne? Dass du einfach durchgehen kannst und sagen kannst, es ist eine relativ gepolischte Erfahrung. Also wie gesagt, da ploppt auch mal eine Textur auf und so. Das will ich jetzt nicht wegreden, aber es funktioniert schon. Das ist ein Spiel, das gut aussieht und sehr, sehr flüssig läuft auf den aktuellen Plattformen. Also zumindest auf der, die ich hier stehen habe. Und das ist einfach eine coole Erfahrung. Also ich habe da wirklich, obwohl ich, wie gesagt, im Einzelfall sagen könnte, was an den Gameplay-Mechaniken nicht so super ist, habe ich an dem Gesamtpaket für das, was es sein will und für das es auch verkauft wird und wie es beworben wird, relativ wenig auszusetzen.
Ich glaube, man kann auch sagen, wenn man Mafia 1 schon mochte, dann weiß man, woran man ist.
Genau, und wenn man einfach mal ein gutes Story-Game haben will, weiß man auch, woran man ist. Ja? Also wenn du überhaupt was mit der Erzählungen und der Welt und sowas anfangen kannst und dich gerne mal in so einen Gangster-Krimi reinversetzen willst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl.
Ja, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wird gespielt.
Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man, ich glaube, hier ist es schon oft auch für 43 Euro oder sowas in den Läden im Angebot. Also da kann man auf jeden Fall zuschlagen und sich das mal anschauen. Angesichts der Zeit würde ich sagen, anschauen sollte man sich auch unsere neue Homepage, nein, eigentlich nicht neue Homepage, aber zumindest neue
sagen,
Domain.
Die nicht neu ist. Die an der Homepage hat sich nichts geändert.
Kein Brot, nur Spiele.de. Jetzt ganz einfach, sodass sogar Kim und ich uns das merken können.
Einfach zusammengeschrieben, alles in einem Wort.
Genau, so wie es wie man es spricht, keinbrotospiele.de. Und natürlich auch auf
den Punkt hast du vergessen.
Punkt.de, genau. Aber natürlich auch auf allen Podcatchern eurer Wahl, von RTL Plus bis Spotify über Apple Podcast und was es da sonst noch so gibt. Wir sind bestimmt auch per RSS-Feed abonnierbar, ich weiß es gar nicht.
Ja, sind wir, natürlich.
So, also siehst du mal, egal wie ihr technisch unterwegs seid, ihr habt eine Möglichkeit, uns zu hören. Und Kim, es war mir eine Freude, dich mal wieder zu hören.
Ja, schön, mal wieder so einen kleinen Zweiteiler hier mit dir zu fabrizieren.
So, und mit Spielempfehlungen, mit zwei tollen Spielen. Es gibt keine Sommerpausen mehr, ne? Das ist mir so aufgefallen. Nee. Jetzt nochmal. Die gute alte Zeit, als wir früher als man den GameCube in seinem Kinderzimmer hatte und dann hat man irgendwie die Magazine geblättert, weil es nichts zu spielen gab den ganzen Sommer, und da hat man sich gefreut auf das eine Game, das im Oktober rauskommt,
für das man das Taschengeld gespart hat. Heute ist keine Zeit. Die Sommerpause, die heißt nur Backlog, da kannst du mal 2, 3 Spiele vielleicht rauspicken und dann geht's knallhart weiter.
Genau, insofern, wenn ich jetzt schon daran denke, was, also heute kommt Six Song, wir haben vor ein paar Tagen das Metal Gear Solid Remake gehabt, Helles Ass ist rausgekommen, was ganz cool aussieht, Chronos The New Dawn, das Blooper Team Game, Silent Hill F kommt jetzt, glaube ich, noch im September raus, und dann geht's im Oktober los mit Ninja Gaiden und The Outer Worlds. Und
wie lange möchtest du noch reden?
Ich weiß es nicht, es gibt kein Ende, aber dieser Podcast nimmt ein Ende.
Der Podcast nimmt ein Ende, aber ich kann sagen, kleiner Spoiler schon mal, Silksong wird's natürlich geben. Ich habe schon eine Stunde reingespielt, ist gut. Wer hätte es erwartet?
Genau. Wenn ihr irgendwann mit Silksong durch seid, holt euch Ninja Gaiden, Rage Pound und Mafia. Und bis dahin sag ich, schön, dass ihr dabei wart. Danke dir nochmal, Kim. Und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.